Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 782. Heute mit der Preview zum WWE SummerSlam 2026, Night 2, also der Sonntag. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wir sind erneut zu dritt hier zugegen. Der Kai ist dabei, wunderschönen guten Tag Kai.
Hallo.
Und der Saladin ist ebenfalls am Mikrofon, wunderschönen guten Tag.
Hallo zusammen, grüßt euch.
Ja, Nacht 1 haben wir hier gut hinter uns gebracht. Der Saladin lacht wahrscheinlich, weil er uns hier zum dritten Mal begrüßt oder so. Ich weiß es nicht.
Weil diesmal grüßt euch gesagt wurde und nicht mehr grüßt dich. Diesmal bin ich inkludiert.
Ja. Genau, kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir nehmen es hier natürlich hintereinander auf am selben Tag. Deswegen hat man so
einige Shoots intern, einige Shoots zwischen den Zeilen. Hört genau zu.
Genau. Night 1 haben wir hinter uns gebracht. Night 2 steht uns hier noch bevor. Und eigentlich muss man jetzt hier gleich zu Beginn erstmal die Frage stellen, als ihr die Cards gesehen habt, ich habe euch ja jetzt vor, ob eures Hype-Levels gefragt, jetzt frage ich euch, als ihr die Cards für die jeweiligen Abende hier gesehen habt, welche fandest ihr so auf Anhieb attraktiver, lieber Saladin?
Natürlich die Card 2, weil die natürlich auch
besser. Brüchler!
Nein, also wenn man sie jetzt in Ruhe analysiert und nochmal schaut, bis auf einen Ausfall, sind bessere Matches drauf, muss man sagen. Bei der anderen Card, die Tag-Team-Matches ziehen es halt runter. Aber hier, sage ich jetzt mal, Dominik ist drauf, Sami Zayn ist drauf, Ladder-Match, der Main-Event. Da kann man doch mal eine Person noch mal vergessen. Ich nicht erwähnen werde jetzt.
Ja.
Spät.
Kai, wie geht's dir?
Also für mich hat Nacht 1 das größte Match mit Oberfemi gegen Brock Lesnar. Aber ich finde, grundlegend ist auch die Card von Tag 2 irgendwie geiler für mich. Also ich habe Bock auf Penta gegen Chad Gable, Frauen-Ladder-Match sowieso, macht immer Bock. Human Money's on a Pole wird einfach dumm und da habe ich Bock drauf. Und wir kriegen Trick William Entrance.
Ja, also ich bleib dabei, ein Tag wäre besser, aber das kriegen wir ja nicht, deswegen wäre ich wahrscheinlich, ich finde eigentlich so von, wenn ich mir die Card von Tag 2 anschaue, dann habe ich 5 Matches, die mich interessieren und bei Tag 1 sind es eher so 3. Und ein halbes vielleicht, wenn ich Liv Morgan gegen Io Sky mir noch mit reinpacke, wobei ich aber sagen muss, da bin ich nicht so besonders scharf drauf. Das haben wir erst vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal auf dem PLE gesehen. Deswegen bin ich tatsächlich auch eher bei Tag 2. Was natürlich auch daran liegt vielleicht, dass wir hier sehr viele Stipulations haben, ne? Also da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. On a Pole Match ist immer Kult, Kai, oder? Wir
hatten schon lange keine Definition übrigens. Ich rufe direkt beim Duden an. Viele Definitionen ist ab jetzt 2 übrigens, ne? Für alle, die es genau wissen wollen.
Moment. Es sind mindestens 3, weil auch ein Number One Contender Match ist eine Stipulation.
Also, gibt es ein One-on-One Match? Gibt es überhaupt ein One-on-One Match an den 2 Abenden?
Ja, klar.
Also, ohne Stipulation. Titel. Ohne Stipulation, ja.
Nick Aldis und Gunther.
Also, ja. Natürlich, ja.
Das ist natürlich ein Comeback-Match, aber ist
ja,
tatsächlich
ein Storyline-Match, würde ich sagen. Aber ja.
Aber ja. Wieder, wenn man jetzt sagt, Number One Contender Match ist Stipulation, so wie Ulf, da muss man sich schon sehr strecken, um seine Aussage mit, wir haben viele Stipulations auf Tag 2 durchzubringen.
Was willst du denn? Aber es ist doch so, das sind 50% der Card.
Number One Contender Match ist keine Stipulation.
Na klar.
Auf dem Hügel.
Doch, das ist eine Stipulation. Doch.
Dann haben wir hier 6 Stipulation-Matches, weil Match um World Heavyweight Championship ist ja auch eine Stipulation.
Nee.
Wir haben 6 Stipulations auf der Card, Leute.
So, ihr merkt, der Wahnsinn greift schon wieder um sich. Das hängt immer an den Doppeltappings zusammen. Wir gehen hier einfach mal rein in die Card. Und ich pick mir hier erstmal wieder ein Match raus, was ich ganz gerne sehen würde. Und ich sage, wir machen hier die Card auf mit dem Leitermatch um die Interims-WWE Women's Championship. Wir haben hier Tiffany Stratton qualifiziert, Jade Cargill, Chelsea Green, Charlotte Flair und außerdem kommt hier noch jemand dazu, entweder Julia oder Lash Legend. Da findet das letzte Match am Freitag statt, quasi dann bei SmackDown. Hier muss man sagen, dieses Match ist jetzt zustande gekommen, dadurch, dass Rhea Ripley eine Meniskusverletzung hat, ihren Titel nicht verteidigen kann, aber anstatt ihren Titel zu vakantieren, hat man gesagt, Mensch, machen wir doch mal einen Interims-Champion. Bin ich erstmal nicht so der allergrößte Freund von, Kai, wie geht's dir da?
Nee, ich auch nicht. Also besonders, was auch so komisch gelöst ist mit, manchmal machen wir Interim, manchmal machen wir einen komplett neuen Champ. Also irgendwie mal hü, mal hot. Keine Ahnung, was jetzt die Lösung ist. Ich glaube, man wollte ja einfach nochmal ein krasses Match auf die Card packen. Hat man damit geschafft, bin ich ehrlich. Ich habe da auch Lust drauf. Ist jetzt aber trotzdem irgendwie nicht die geilste Lösung. Also vielleicht eher so dieses, man wollte dann Naria den Belt nicht wegnehmen, weil man sich denkt, okay, die ist vielleicht früher wieder fit. Hätte aber auch genauso gut Rhea den Belt wegnehmen können und ihn sich dann wiederholen lassen von der, die hier gewinnt, weil es wird ja eh ein Unification-Match geben. Also
ja. Saladin, wie geht's dir hier? Ich weiß, dass Shaggy und Markus Holzer schon ausführlich darüber diskutiert haben. Wie geht's dir hier mit dieser Geschichte?
Mit der Interimsgeschichte oder dem Match insgesamt?
Sowohl als auch. Überrasch mich.
Interim fragwürdig, definitiv. Ist ja so ein bisschen vom UFC und Boxen. Ich weiß nicht, ob das wirklich im Wrestling Sinn macht. Natürlich, man wird dann Champion versus Champion, vielleicht Ladermatch, beide Gürtel oben, kann man alles machen. Hätte man auch so machen können. Und das Match aber an sich, darauf freue ich mich eigentlich. Ich glaube, das wird sehr gut. Wir werden interessante Bumps sehen. Und ich glaube, dass Tiffany Stratton gewinnen wird.
Oh Gott, bitte nicht.
Oh Gott, nicht, aber die hat doch schon ein Belt.
Genau, die ist schon US-Champion eigentlich. Ich brauche nicht
Double-Champion.
Tiffy. Nee.
Ich finde das, why not?
Why not sind immer die besten Booking-Erklärungen.
Ich orientiere mich an Unreal, das ist doch da. Das ist ja, doch so. Das Niveau, wo wir uns bewegen.
Ich glaube, so ungefähr bookt Bruce Pritchard.
Ja, ist doch so. Ja, ist doch so. Why not? Ganz simpel, ohne viel Analyse.
Also, wenn man jetzt mal so auf die Story und auf die Hauptcharaktere vor Rhea's Verletzung schaut, dann wären wir hier eigentlich bei sowas wie Charlotte und Jade Cargill. Das war ja eigentlich ein Einzelmatch geplant gewesen. Sie hat man jetzt hier noch mit reingeschmissen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Why-Not-Karte ziehen würde, dann würde ich mir Chelsea Green wünschen.
Yes, sehe ich auch so. Guck mal, wir waren eine Meinung in dem Stipulation-Match. Weil ich glaube, bei uns allen klang ja so ein bisschen durch, Interims-Champ ist auch nicht irgendwie das Geilste und die beste Lösung. Und da würde ich auch einfach jetzt diese Why-Not-Karte ziehen und sagen, guck mal, Jade Cargill und Charlotte Flair, die haben ja eh ihre Fehde. Tiffany Stratton hat schon ein Belt, Julia oder Lash Legend, ey, sind halt einfach egal, sorry, tut mir leid. Dann kannst du doch auch diesen Moment nach Chelsea Green geben.
Also ich würde es gönnen. Also
why not?
Aber ich befürchte, sie ist hier in dem Match, damit sie wieder irgendeinen krassen Bump von der Leiter nimmt und draußen durch ein paar Tische geht. Weil das ist ja das, was die gerne macht, wenn man ganz ehrlich ist. Das haben wir ja schon in diversen Matches gesehen, dass sie da runtergeht. Und ich befürchte, das geht hier wieder in dieselbe Richtung. Aber ich fände es schön.
Es wäre doch cool, wenn dann im Haushalt Cardona Green beide so ein Bild hängen haben, wo sie auf der Leiter sitzen und bei einer großen Open-Air-Show sich ein Belt von der Leiter holen. Dann kann Zack Ryder sein Ding da von WrestleMania aufhängen mit dem IC-Belt. Chelsea Green kann dann daneben ihr Ding packen mit dem WWE Women's Championship. Ist doch auch geile Deko für zu Hause. Deswegen, lass die das mal gewinnen.
Es ist eben die Frage, wie dann auch weiter damit verfahren wird. Ne? Also Match müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Das wird, glaube ich, unterhaltsam werden. Es wird hier und da wieder ein bisschen Geeiere geben. Wir haben es häufiger schon gehabt, so Frauenleiter-Matches, oftmals ein bisschen Aufbauprobleme und Timing-Probleme hatten wir in der Vergangenheit auch. Trotzdem, glaube ich, wird das hier ein unterhaltsames Car-Wreck, um es mal so auszudrücken. Aber die Frage ist eben, was will man danach damit bezwecken? Will man eine Rhea, wenn die dann wieder da ist, als klarer Champion positionieren? Ich finde, da kannst du das mit einer Chelsea machen, weil die kann dann auch eine Chelsea in 5 Minuten wegsquashen und ist dann weiter wieder dominanter Champion. Willst du eine große Feder haben, musst du hier eine Charlotte Flair zum Beispiel gewinnen lassen. Eine Jade Cargill will ich nicht nochmal haben. Lash Legend oder Julia, ich tippe aktuell auf Lash Legend vom Bauchgefühl her, weil man die, glaube ich, gerne in solchen Matches featured, was das angeht.
Ja.
Aber da brauche ich halt auch nicht, deswegen ist eigentlich für mich so die größte Siegerin, die du hier natürlich hast, Charlotte, oder Kai? Weil wir haben auch schon vorher gesagt, ja, wir hatten eigentlich Charlotte gegen Rhea auch schon noch auf unserem Zettel gehabt.
Das stimmt. Wir haben aber auch immer noch hier diese Jade Cargill gegen Charlotte Flair Fehde. Die können sich dann hier beide quasi gegenseitig aus dem Match rausnehmen und dann hast du noch Eingriff hier von Meechin und B-Fab. Können sie wieder Timing verkacken. Lass mal hier, ich hab jetzt Chelsea Green getippt, habe ich schon eingeloggt. Die gewinnt das.
Okay. Bei den Baddies ist auch der Name einfach Programm, das ist halt das Problem.
Ja, ist wirklich so.
Also, ich gehe jetzt hier mal auf den, ich gehe mal hier auf den rationalen Pick. Ich sage, Charlotte Flair gewinnt das Ding. Saladin, was ist dein Pick?
Tiffany Stratton.
Okay.
Einfach, man ist sich gar nicht einig, das finde ich geil. Da kann man richtig, wenn man hier recht hat, kann man den anderen beide richtig aufziehen in der Review. Geil, habe ich Bock drauf. Hoffentlich habe ich recht.
Ist auch der Vorteil, wenn man mal zu dritt unterwegs ist in solchen Reviews, dann ist man nicht ganz so einig ganz oft, finde ich. Ja, schön. Erstes Match machen wir das. Dann gehen wir hier mal weiter, vielleicht mit dem größten Kracher, den wir hier auf der Card haben. Nämlich mit dem Match um die WWE United States Championship. Trick Williams gegen Baron Effin Corbin. Der Corbin ist zurück.
In Pockform.
Ja, in Pockform. Genauso wie vorher. Sagt jetzt hier, ich will diesen ganzen up-and-coming Stars, den will ich, sollen sich einmal ja mit mir eine Runde kloppen. Und hat sich dann gleich mit Trick Williams angelegt. Lieber Saladin, wie ist dein Hype auf Baron Corbin?
Ja gut. Ich habe das ja schon, glaube ich, anklingen lassen. Ich verfolge jetzt auch schon Wrestling sehr lange. Und wenn ich jetzt so eine, und da sind schon viele kommen und gehen, ne? Man hat da seine Favorites und weniger Favorites. Und wenn ich jetzt so eine Least Favorite Top 3 mache, da wäre Baron Corbin auf jeden Fall drin. Ganz klar drin. Völlig wertlos, der Charakter, aber okay. Ich fand auch, das Comeback ging eigentlich unter. Ich habe es gesehen, wie jeder. Ich fand jetzt nicht, dass das ein Riesenthema war in der Fanszene oder irgendwo.
Nee.
Und ich weiß auch nicht, worauf er sich beruft, wenn er über die Vergangenheit, er hat ja keinen glorreichen Run davor gehabt. Er hat viele Gimmicks gehabt und man hat, ich finde, er hat einfach keine Facial Expressions, wenn ich jetzt mal so in die Analyse gehe. Und ich finde auch einfach, dass er kein TV-Gesicht hat, wenn man das so hart sagen kann. Und ich freue mich auf diesen Kampf nur in dem Sinne, dass ich, und ich gehe sehr stark davon aus, dass Trick Williams gewinnt. Trick Williams wird einen geilen Entrance haben und hoffe, dass er gewinnt. Und dass Baron Corbin, weiß ja nicht, wieder geht oder ich würde für ein Loser Leaves Town Match sogar, da wäre ich für eine Stipulation, ja, also da wäre ich offen, sage ich das ganz ehrlich. Ich halte wirklich nichts, überhaupt nichts von Baron Corbin.
Ich finde es mal schön, das haben wir schon in dem Special zu Dark Side of the Ring, wo du dann einfach in so ein Rant manchmal auch verfällst und dann, wenn du dann nicht von alleine aufhörst, dann redest du auch immer weiter, also musst du dann unbedingt reinhören, zweite Episode, wo, ich glaube, über Vince Russo dich, glaube ich, auslässt und ich weiß nicht, war es auch Dixie Carter? Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Es war Rob Van Dam.
Rob Van Dam.
Overrated, sage ich nur.
So, also ich bin jetzt auch nicht wunder, wie hyped auf einen Baron Corbin. Ich kann halt sagen,
wart ihr früher gehypt auf ihn?
Nein. Also ich fand ihn als Happy Corbin tatsächlich ganz unterhaltsam.
Der hatte ein witziges Theme, muss man sagen. Wo er mit seinem
immerhin
Geld und so. Und das war, das kann ich sagen über Baron Corbin.
Ja, auch der Broke Corbin war auch unterhaltsam, wo er pleite gewesen ist und dann mit den Haaren und mit dem Bart. Da fand ich den als Charakter ganz witzig. Und das ist so ein bisschen mein Problem, der war auch sehr nett, als ich den mal getroffen habe. Der ist wirklich ein netter Typ gewesen und sehr zuvorkommend im Gegensatz zu einem dieser Curtis Axel, genau. Der nämlich gar keinen Bock auf mich gehabt hat.
Der macht sehr gute halt Grill- und Kochvideos auf Instagram. So, das kann ich auch noch sagen.
Ja,
das
aber
sieht immer sehr lecker aus.
Kai, ich habe auch hier überlegt, ob ich diese meine alte Jinder Mahal-Karte ziehe und so. Der ist halt ein guter Heel, man soll den gar nicht mögen und so. Aber ich habe mir dann auch gedacht, so, nee, der ist halt auch einfach langweilig.
Das ist halt, dann würde ich sagen, gehen wir in diese große Diskussion sozusagen. Ist er ein guter Heel oder ist er einfach langweilig? Ich finde übrigens, das wäre noch das Geilste gewesen, wenn Saladin den Gag gebracht hätte, würde ich meine Liste machen mit meinen Least Favorite Leuten, ist Baron Corbin auf allen ersten drei Plätzen. Das hätte ich noch witziger gefunden übrigens. Weil mit den ganzen Charakteren, den er hatte, mit Happy Corbin und Pleite Corbin und jetzt der Lone Wolf Baron Corbin. Also übrigens auch Lone Wolf, so ein Charakter, den Leute viel zu sehr hypen. Einfach nur, der hatte ein paar Fuddeln auf dem Kopf und einen coolen Finisher. Das war's. Ich verstehe dieses Comeback hier auch nicht. Ich finde auch, du hättest da noch, also ne, wie gesagt, ich habe nichts gegen den, so, aber ich weiß nicht, was man mit dem da machen möchte. Auch hier, finde ich, hättest du eigentlich noch einen Carmelo Hayes reinschmeißen sollen, einfach damit Carmelo Hayes ein SummerSlam-Match bekommt, finde ich. So, wird auch, glaube ich, dem Match gut tun, wenn es ein Triple-Threat-Match wäre, weil auch hier Trick Williams, sehr geilen Entrance, super over, ist aber auch danach immer so ein bisschen langweilig, muss man sagen, in den Matches, obwohl ich ihn wirklich sehr gerne mag. Das aber in Kombination mit ich catch gegen Baron Corbin, das könnte Arbeit werden, das zu gucken.
Gut. Tote Crowd könnte das. Das, ja. Weil Trick Williams ist vom Level her noch nicht so weit, dass er ein Match, glaube ich, gut tragen kann. Auch beim letzten PLA, da fehlt noch was, aber ist in Ordnung. Er ist noch sehr jung und entwickelt sich. Und er braucht eigentlich ja erfahrene Performer, dass er besser wird und nicht schlechter. Nee, er wird jetzt schlechter, das ist ja klar. Er wird nicht besser, er wird von dem nichts lernen. Und das ist halt nicht gut. Das ist keine gute Kombi einfach. Die beiden Charaktere wachsen nicht aneinander, sondern einer zieht den anderen mit runter eigentlich. Und das ist nie gesund.
Nee. Ach, ich bin, was soll ich denn sagen? Ich bin auch nicht gehypt auf das Ding. Das ist für mich ein Filler. Ich hoffe, das geht so wie viele andere Trick Williams Matches zuletzt bei PLE, ist einfach so 6-7 Minuten. Dass wir sagen können, ja, das ging halt los. Trick Williams hat seine Aktionen gehabt. Dann hat Baron Corbin die Heat gezogen. Comeback. Vielleicht noch irgendwie ein Gag. Vielleicht haben wir noch eine Liliati oder irgendwas, was mit da reinkommt, dass du ein bisschen Abtempo gegen Ende hast. Und dann verteidigt Trick Williams hier sein Belt. Also ich glaube, dem Match muss man jetzt auch nicht mehr Bedeutung beigeben. Pflichten als das, was es ist, weil ich glaube, das ist einfach ein Filler, der hier dazu gedacht ist, Trick Williams auf die Karte zu bringen. Ich habe wirklich Angst, dass wir einen Titelwechsel bekommen, Kai. Du nicht auch?
Gar bitte nicht. Also es ist jetzt unabhängig da, es wäre wirklich dumm, weil Trick Williams ist halt super over. Du hast da richtig was Gutes, was du machen kannst. Dieser Liliadi, auch wenn ich den nicht kenne, ist eine der wenigen guten Celebrity-Interaktionen, die du gerade irgendwie bei WWE hast. Du hast da viel zu viel Schund, auch jetzt wieder bei Raw mit diesem, keine Ahnung, wer das war, diesem
Ryan Garcia. Ja,
ja, genau, das war auch mal wieder gar nichts. Also, dieses Liliadi-Trick Williams-Ding, das funktioniert. Trick Williams ist over. Also, schmeißt aber nicht jetzt einen Baron Corbin-Title-Win rein. Also, ich bitte dich.
Ich werfe es hier nur so ein bisschen aus, weil ich streue es in eurem Kopf und ihr denkt alle an mich, wenn dieses Match läuft und wenn Baron Corbin den End of Days zeigen möchte. Nur so als Hinweis.
Also ich glaube, da sollte man sich wirklich bei der WWE mal beschweren. Also irgendwo hört es auch auf. Das muss ich mal ganz ehrlich sein. Ich sollte wirklich da jetzt echt mal in diesen blöden Club WWE rein und dann doch mal sagen, hey, so geht's nicht.
Ich zahle 9,99, ich will gefälligst
das. Nee, irgendwann reicht es ja wirklich.
Schreibe ich einen gehörnten Brief.
Ja, genau. Oder heute eine E-Mail, irgendwas. Das geht einfach so nicht.
Gut.
Noch Grenzen.
Wir hoffen alle auf Trick Williams also, ja?
Ja. Ganz klar.
Okay, gut. Machen wir weiter mit einem großen Match, nämlich auch mit einem Match mit einer Stipulation. Number One Contender auf die Undisputed WWE Championship, Sami Zayn. Finn Balor qualifiziert sich. Sami Zayn beschwert sich in dieses Match hinein. Zwei Leute, die, ja, Finn Balor wieder als Babyface unterwegs nach seinem Bruch mit dem Judgment Day. Sami Zayn, der last good guy, aber dann auch irgendwie nicht so good guy, sondern der hier die Verschwörung wittert gegen sich nach dem Titelverlust. Saladin, wie geht's dir hier mit dem Match? Also rein auf dem Papier, zumindest zwei sehr, sehr talentierte Leute. Wird das so ein Midcard-Banger, den wir hier bekommen?
Also ich hoffe, ich gehe davon aus, es sind zwei starke Performer, zwei ehemalige Champions auch, mit beiden sehr kurzen Runs, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber Sami Zayn ist natürlich ganz aktuell, die Geschichte dreht sich um ihn, muss man sagen, um seinen Heel-Turn. Er ist ja jetzt ja doch aggressiver, nachdem er jetzt den Titel auch verloren hat. Er fühlt sich betrogen und ich hoffe, dass er den Pinfall holt und der Number One Contender wird. Seine Story muss weitererzählt werden.
Ist eigentlich der logische Schritt, oder Kai? Also, dass wir dann irgendwie in einen Three-Way oder wie auch immer, dass er hier nochmal reinkommt, weil eigentlich hat er auch keinen Rematch bekommen auf seinen Titel.
Ja, das ist der logische Schritt. Ich hätte trotzdem Bock auf einen Finn Balor-Sieg. Einfach so aus, ich habe halt Bock auf Finn Balor. Also, es macht natürlich alles keinen Sinn und das, was er sagt, klar, Sami Zayn hat die Storyline. Ich finde trotzdem, Finn Balor hat da seinen Spot verdient. Und das ist einfach nur persönlicher Geschmack. Finn und Sami Zayn ein bisschen langweilig. Nicht, dass Finn Balor das Interessanteste ist, aber ich gucke halt lieber Finn Balor-Matches als Sami Zayn-Matches.
Ich hoffe vor allem, dass die auch ein bisschen Zeit bekommen. Ne? Also gerne so ein bisschen, wir wissen, WWE hält die Matches immer ein bisschen kürzer, gerade was nicht die ganz, ganz hohen Matches angeht.
Mehr Zeit für Werbung.
Ja, oder für Musik. You are cursed. I believe you are cursed. Das hatte ich gerade eben sehr schlimm im Ohr übrigens. Kommen wir gleich zu. Nein, ich möchte einfach, dass wir hier ein solides Match von den beiden bekommen. Die können eine gute Geschichte erzählen, eigentlich von den Charakteren. Finn Balor finde ich gerade ein bisschen glatt tatsächlich. Also nachdem er jetzt aus dem Judgment Day raus ist, ist er einfach nur wieder der 0815 Finn Balor. Der funktioniert aber gut. Ja. Sami Zayn ist eigentlich die Geschichte hier. Und deswegen glaube ich, dass Sami Zayn das Ding hier gewinnen muss. Und dann können wir vielleicht nochmal Sami Zayn gegen CM Punk oder CM Three-Way, wie auch immer. Ich glaube, Sami Zayn ist hier eine logische Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Aber da habe ich Lust drauf. Genauso wie auf das Match zwischen Chad Gable und Penta um die WWE Intercontinental Championship. Chad Gable ja weiter auf nach seiner Demaskierung natürlich bei Triple A. Erstmal auf Entschuldigungstour hier bei den ganzen Mexikanern für all die Verbrechen, die er in den vergangenen Wochen begangen hat und Monaten als Grande Americano. Und dann eben auch noch hier jetzt dieses Title-Match. Und Kai, wird das hier die Krönung des Chad Gable Redemption Arcs sozusagen?
Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr, dass man hier den Trigger pullt, den sogenannten. Weil auch da die Performance im Mask vs. Mask Match war einfach super. Es war Weltklasse, das Match. Sehr viel Spaß gemacht. Dann auch der Charakter von Chad Gable, der sich dann da gefunden hat. Die Leute connecten mit dem. Die haben da Bock drauf. Die haben auch Bock auf diese Redemption Story. Also auch das ist einfach, sagst du, ja, dem gönne ich das jetzt. Ich möchte jetzt, dass er diesen Belt holt, weil er hat sich das wirklich erarbeitet. Und er hat sich das auch hart erarbeitet, über Hindernisse links und rechts, dann auch diese Schulterverletzung, die er natürlich hatte, dann lange Zeit ausgefallen, Comeback beim Rumble. Hat übrigens sehr gut so selbst eine Doku drüber gedreht, so eine mehrteilige. Mhm. Immer so alle, da ist jetzt irgendwie, weiß ich gar nicht, Folge 8 oder so rausgekommen. Die gucke ich immer, wenn die rauskommen, so 10, 15 Minuten. Alles sehr, sehr sympathisch, guter Typ. Penta, bin ich ehrlich, hat immer noch, also ist irgendwie immer noch nicht, wo wir sagen, ach, das ist Penta, der Charakter. Man merkt aber auch bei so Videos auch von Fanatics, der ist einfach trotzdem super wichtig. Ne? Also auch gerade für so Latin Hispanic Culture, das ist jetzt kein Charakter mit Tiefe, aber der connectet mit den Leuten trotzdem. Ne? Deswegen ist trotzdem irgendwie ein guter Champ, auch wenn es jetzt für mich Wrestling-Storyline-mäßig kein guter Champ ist. Trotzdem hätte ich jetzt hier gern die Redemption-Story von Chad Gable, dass er sich hier den IC-Belt holt.
Saladin, wie siehst du das?
Ich schließe mich den Worten von Kai an, der hat es eigentlich gut zusammengefasst. Ich tippe auch auf Chad Gable. Ich finde, das ist die Story eigentlich. Er muss gewinnen, er sollte gewinnen. Ich fand auch so, es gab auch mal wieder einen Promo-Clip von ihm, das ist ja ungewöhnlich schon bei Raw, dass es mal wieder über solche Leute auch dann solche Sachen gibt. Und ich finde, der Aufbau spricht für ihn. Ich sehe bei Penta gerade keinen Aufbau. Nichts.
Ja. Also klar, man kann natürlich sagen, so ja, Chad Gable war ja auch der Gegner von Penta in dessen Debüt und so. Die Geschichte reicht schon über ein Jahr zurück und so. Aber die Geschichte hier ist eigentlich eine andere, sondern es ist eben der Weg, den Chad Gable gegangen ist. Und für mich kann dieses Match hier das beste Wrestling-Match so auf der Card werden. Ja. Weil ich finde das, also Chad Gable ist ja absolut fantastisch als Wrestler. Und ich bleib dabei, wenn der 10 Zentimeter größer wäre, dann wäre der schon längst World Champion. Aber leider hab das ja nicht mehr. Wo ich letztens, wisst ihr, was ich letztens auf Facebook aber pro personalisierte Werbung bekommen habe?
Was denn?
Ich glaube, das hieß irgendwie Elevate Shoes, damit so Sneaker, ja, so damit man ist. Größer wirkt.
Stark.
Und da habe ich ja gedacht, so, was seid ihr denn für Arschgeigen? Bitte schön.
Ey, Zielgruppenmarketing.
Ne? Und dann habe ich festgestellt, da kannst du so Sneaker holen, die könnte ich bis zu 10 Zentimeter größer machen, aber ohne, dass man es sieht, weil die irgendwelche Polsterungen in den Schuhen haben. Keine Ahnung. Was ein Quatsch. Krass. Würde ich nie machen. Habe ich viel zu viel Ego für. Die passen nicht in die Schuhe. Nein, aber ich glaube, das wird hier ein fantastisches Wrestling-Match. Auch ein Penta, auch wenn man den immer so gerne auf den Mexican Destroyer reduziert, der ist auch ein krasser Wrestler einfach. Ne? Und ich glaube, dass die beiden hier sehr, sehr gut miteinander arbeiten werden, haben sie schon gezeigt. Und das kann für mich, wenn die auch, gibt den 15, 17 Minuten, dann kann das ein richtiger Burner in der Midcard werden. Und sowas muss man auch dazu sagen, wenn man sich so die Cards der SummerSlams aus der Vergangenheit anschaut, so ein richtig geiles IC-Championship-Match irgendwo in der Midcard hat auch schon fast so eine Tradition innerhalb der WWE. Und das finde ich schön, wenn man das jetzt hier wieder so ein bisschen aufgreifen würde. Habe ich Bock drauf und dass es dann hier richtig erdig und kernig zur Sache geht, aber auch mit spektakulären Aktionen, weil das können sie beide. Ich glaube aber auch, dass Chad Gable das Ding hier gewinnt. Da sind wir uns wieder einig hier. Kai, du hast gerade noch gesagt, wir sind alle so, ne, beim Leitermatch können wir uns aufziehen, aber jetzt gerade nicht so.
Ja, Chad Gable, alle Team Gable.
Ja. Hast du dich mittlerweile an die Musik gewöhnt, Kai?
Nö, ich finde immer noch dumm.
Saladin, wie geht's dir?
Irrelevant.
Okay. Ich finde, die hat halt so einen schönen...
So random.
Ja, aber ich hatte so ein bisschen 80er-Jahre-Sportfilm-Vibe, aber ich, da fehlt ein bisschen der Punch. Dieses Gable-Gable dazwischen, haben sie versucht, irgendwie so reinzukloppen. Aber es, einfach ein bisschen was fehlt. Egal. Anderes Thema. Wir haben noch ein ganz dummes Match auf der Card. Und da bin ich mal gespannt, wie hier
eure Meinung
dazu ist. Wir haben Danhausen gegen Dominic Mysterio. Human Money's on a Pole Match. Und der Gewinner darf hier die $100,000 behalten, die Danhausen ja vom Judgment Day gestohlen hat. Und ich muss jetzt ganz kurz wieder, wir haben ja bei Raw dieses Segment gesehen mit Joe Hendry und Danhausen und ne, I Believe You Are Cursed, also dieses Lied, wo dann auch die kleinen Danhausen mit dazu gekommen sind und die Tänzerinnen. Und es war eigentlich viel zu lang. Und dann gab es den Beatdown vom Judgment Day und Ryan Garcia, so Superboxing und sowas, die ganze neue Boxing-Promotion, die an den Start geht. Cross-Promotion und so. Naja, anderes Thema. Aber Kai, ich glaube, wir sind alle pro Danhausen hier. Kai, bist du immer noch pro Danhausen? Oder hast du langsam das Gefühl, das wird ein bisschen zu viel Danhausen?
Ich finde es okay. Also, okay. Auch, ne, also ich glaube, es ist alles subjektiv, aber ich glaube, weniges ist nochmal so extrem subjektiv wie stehe ich zu Danhausen oder wie viel Bock habe ich auf Danhausen-Matches? Weil ich auch komplett verstehe, wenn Leute sagen, okay, jetzt langsam ist auch mal gut, ne? Bin aber auch wenn ich es hier lese, dass da steht, Human Money's on a Pole Match, finde ich es immer noch witzig. Und also, das zeigt halt, also, ey, vielleicht spricht's auch nicht für mich, ne? Vielleicht spricht's aber auch gegen die anderen. Das rede ich mir zumindest ein. Ich habe hier noch Bock drauf. Ich finde das lustig. Ich weiß, das kann auf jeden Fall ganz viel spalten, wo Leute sagen, so, nee, es reicht auch. Oder Leute, die es vorher witzig finden, finden das jetzt nicht mehr witzig. Ich finde es auch unterhaltsam. Ich habe noch Bock auf dieses Match. Das wird dumm. Ich finde es auch schön erfrischend, auf der Card sowas zu haben. Weil ich finde Comedy Wrestling gibt's halt viel zu selten. Deswegen, das ist okay. Danach darf aber auch die Filme mit dem Judgment Day, das muss ich ganz klar sagen, darf dann aber auch vorbei sein.
Ich habe halt hier so ein bisschen Angst davor. WWE hat herausgefunden, dass Danhausen super gut funktioniert und die kurbeln ja auch gerade die Marketingmaschinerie mit und um ihn unglaublich an. Aber Saladin zugleich habe ich halt eben so ein bisschen die Angst davor, dass man ihn jetzt zu sehr exposed sozusagen, zu häufig präsentiert und dass er dadurch auch langweilig wird, beziehungsweise dass diese spezielle Attraktion genau das verliert, was sie eigentlich ist. Ist das ein Risiko?
Sicherlich besteht das Risiko, aber ich finde eigentlich, dass er schon noch entertainend ist. Es ist auch eine willkommene Abwechslung, dieser Comedy-Spot, weil der Rest ist ja schon immer so ein sehr ernste Fäden alles. Und ich finde es immer noch entertainend genug. Vielleicht ist es hier ein Tick zu lang, hier ein bisschen zu viel. Man kann auch über Dominik reden, er ist ja immerhin der AAA-Mega-Kampion. Dieser Titel steht jetzt nicht auf dem Spiel.
Nicht mehr lang. Das
ist für mich, ja, dafür ist er, das ist ein Signal, dass er das Match wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Ich glaube aber, dass es ein ziemlich entertainendes Match wird. Sehr Comedy-lastig mit Eingriffen. Joe Henry, die Minihausens und wer weiß noch, vielleicht Ryan Garcia, wer weiß. Und das wird trotzdem sehr witzig sein. Wenn man es nicht zu lange macht, ist es in Ordnung. Bei der WWE besteht immer die Gefahr, dass man das, wie soll man sagen, man übertreibt mit dem Charakter und produziert eigentlich zu viel, dass keiner das mehr sehen will. Aber ich finde, da sind wir noch nicht. Und er ist populär, finde ich. Und es ist auch in Ordnung. Also es ist eine TV-Show und eine TV-Show braucht auch Abwechslung. Und da ist so ein Comedy-Spot eigentlich ganz gut. Ich finde es ein bisschen schade mit Dominik. Ich weiß nicht so ganz, wo er hingeht, seit er den Judgment Day jetzt als Ruler übernommen hat. Letztes Jahr hat er noch AJ besiegt beim SummerSlam, bei der Series John Cena. Bei WrestleMania hat er den Pinfall gegen Finn Bella kassiert. Jetzt wird er wieder verlieren. Wo geht es eigentlich hin mit Dominik? Ja, also das tut mir persönlich weh. Aber ansonsten denke ich, wird das ein Highlight sogar, wenn man es gut bookt. Why not? Daran wird man sich mehr erinnern als an Trick Williams und die anderen Konsorten.
Da gehe ich ganz, ganz fest von aus. Ich musste bei Raw auch wirklich lachen, als Danhausen da zusammengeschlagen Backstage gewesen ist. Und ja, es wirkt ja am Anfang fast so diese Szene von den Wyatt Six, als die Wyatt Six so debütiert sind. Und dann lag da ein Minihausen rum und da. Und dann kommt er da kreuchend an. Und dann kommt er der Pierce zu ihm und sagt, Alter, jetzt gib doch endlich das Geld zurück. Und er so, never! Manchmal sind es so kleine Betonungen, die mich dann kriegen. Aber es ist genau das, was ihr gerade eben auch schon gesagt habt. Das wird wild, das wird chaotisch werden. Ich gehe davon aus, dass wir die Mini-Houses bekommen werden. Vielleicht noch irgendwie einen Autospot. Vielleicht kriege ich das Auto, das Danhausen-Mobil. Vielleicht kriege ich das noch eine Leiter hinten dran, damit man oben an den Pole kommt. Vielleicht bilden die Mini-Houses eine große Pyramide, um irgendwie da hochzuklettern. Ich glaube, das wird ein wildes Ding. Und Kai, die Frage ist, ist das hinterher was, was wir im Match of the Week featuren in 10 Jahren oder dann doch eher on a pole?
Also natürlich on a pole, aber wir hatten ja auch bei on a pole auch witzige Sachen gehabt. Jetzt nicht nur Sachen, die komplett schrecklich waren.
Ja, okay.
Das muss man ja ganz klar sagen.
Touché. Aber wie siehst du die Problematik mit Dominik Mysterio, dass er hier, ich gehe auch davon aus, dass Danhausen das Ding gewinnen wird, aber wie siehst du das, dass Dominik hier quasi so, ja, wie so ein Midcard-Fallobst quasi so ein bisschen behandelt wird?
Das ist auch mein Problem, also weil wir haben ja schon gesagt, also lass es noch mal so vor einem Jahr oder sogar vor anderthalb sein, dass Dominik so ein bisschen das next big thing ist, ne, dass man da richtig was mit machen kann. Ich finde, man merkt aber auch so, da passiert jetzt auch seit einem Jahr gar nichts mehr, ne? Und das ist das Problem, weil du hast da irgendwie so ein Diamanten, den er halt noch schleifen muss und noch ein bisschen bearbeiten muss, aber das passiert komischerweise nicht mehr und ich weiß nicht warum.
Ja, man hat ein anderes Next Big Thing gefunden, das ist Obafemi. Auf den hat man jetzt gerade Bock. Und dann muss auch ein Bron Breakker hinten anstehen. Also ich habe gerade das Gefühl, man hat hier einfach so ein paar Leute so ein bisschen auf die Bank gesetzt, wo man genau weiß, ja, mit denen haben wir was vor, aber wir haben gerade Angst, dass die sich das Spotlight mit anderen Großen quasi teilen müssen, sozusagen. Also ich finde, was man gerade mit Bron Breakker macht, fällt in eine ähnliche Kategorie, auch wenn der ein bisschen seriöser dargestellt wird. Aber Dominik bin ich komplett dabei. Also dafür, dass der so erfolgreich gewesen, auch so ein Heat-Magnet war, ist es jetzt ein bisschen klamaukig. Kann der auch, zweifellos. Aber ich bin auch gespannt, ob es man schafft, den zum Beispiel jetzt auf dem Wege Richtung WrestleMania nächsten Jahres, ob man den wieder so ein bisschen in eine seriösere, erfolgreichere Richtung zieht. Aber sind wir schon wieder einig hier. Dominik Mysterio verkackt und Danhausen gewinnt das Ding hier.
Ja.
Ja.
So viel zum Thema Uneinigkeit. Ja, ich bin gespannt, wie man das lösen wird und was man da für Quatsch machen wird. Roman Reigns gegen Seth Rollins, das wird hier der Main Event vom zweitägigen SummerSlam werden. Um die World Heavyweight Championship. Gefühlt so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Nach dem Motto, wir graben die Shield-Vergangenheit wieder aus. Die bringen wir jetzt endgültig zu Ende, Kai. Und da können wir fast schon hier in unsere Headlock-Geschichte gehen, wo wir mehr oder weniger fast die gesamte Shield-Geschichte beleuchtet haben schon, mehr oder weniger über die vergangenen 10 Jahre. Wie gehst du hin, das Match rein? Weil zum Beispiel das ein Aufeinandertreffen der beiden, was wir ja gehabt haben beim Rumble damals, das war ja absolut fantastisch. Wie gefällt dir jetzt hier der Aufbau, den wir hier gehabt haben, die Rückbezüge und all das?
Auch das, ich hatte ja schon ein bisschen angesprochen bei der Preview zu Nacht 1. Ich finde, du hast ja extrem viel verschenktes Potenzial. Und das stört mich. Also, weil wann hast du mal bei der WWE eine Möglichkeit, eine Story zu erzählen, die so viel auf Sachen beruht, die wir schon erlebt haben? Klar, natürlich könnte man auch argumentieren, ja, es wäre auch sehr aufgewärmt zu der Fehde, die beiden schon hatten. Aber hier war so dieses, du hast so ein paar Schildrückbezüge, ja, ich muss dich besiegen. Und dann hast du Rollins, der sagt so, ja, aber ich bin schon auch der Böse. Und Roman sagt, ja, ich bin der größere Superstar und du bist die ewige Nummer 2. Also so viel Persönliches, wie hier drinsteckt oder drinstecken kann, hat man das gar nicht genutzt, meiner Meinung nach. Weil auch dieses so, ja, ich muss dich besiegen. Ja, ist ja aber, dann sag doch, warum musst du ihn genau besiegen? So, was hat das mit dir gemacht, dass dein Vater da damals irgendwie, dass die alle geheult haben, weil du verloren hast? Was ist daraus geworden? Ne? Klar, ich brauche jetzt auch keinen unsicheren Tribal Chief, der irgendwie rumheult oder sowas. Aber bring doch mal so ein bisschen diese Fake-Realness da rein, ne? Emotion. Und nicht nur Rollins, der dann lacht und haha, ja, ich bin ja der Böse. Also, das ist nicht verkehrt, was die hier machen, ne? Es ist okay für mich. Mich nervt eher dieses verschenkte Potenzial, was in dieser Fehde steckt.
Saladin, wie fandst du das bisher?
Also, ich sehe es ähnlich. Es sind ja schon die zwei größten Stars der letzten 10 Jahre für WWE. Beide waren in vielen Main-Events. Und was ich fand auch, es hat mit diesem einen Segment ganz gut angefangen. Ja, wenn Seth Rollins den Run bekommt, dass er halt dann immer sich verletzt, da ist ja auch ein Fünkchen Wahrheit dran.
Ja.
Und eigentlich muss Seth Rollins ihn besiegen. Weil wenn er jetzt nicht gewinnt, dann ist eigentlich klar, dass Roman der absolute Nummer 1 ist. Egal, wie das persönliche Ding ist. Und das fand ich so ein bisschen die falsche Erzählung. Ja, man hätte Backstage ein Segment machen können, I have to beat you. Ja. Und nicht diese langen Entrances, diese langen Stare-Downs und dann kommen dann 2, 3 Sätze, One-Liner und dann gab es jetzt am Ende diesen Beatdown bei Raw, der auch so abwechselnd war. Das Finish hätte man auch bei SummerSlam machen können, habe ich mir gedacht, weil Roman auf einmal den Stuhl rausholt und jetzt Seth Rollins mitgeben möchte. Ich finde, man schöpft einfach das Potenzial nicht aus. Es ist einfach, jeder weiß, das ist klar, es ist eine ernste Fehde, aber die Erzählung, finde ich, in der Struktur ist einfach ein Fehler. Und deswegen funktioniert es nicht ganz. Warum muss Roman Reigns ihn besiegen? Klar. Aber warum eigentlich? Er ist der Champion. Er muss nur den Titel verteidigen.
Ja.
Er muss ihn nicht besiegen. Und Seth Rollins ist doch der, wo sich... Es ist wirklich wahr, dass er sich bei jedem Run zum Teil, wenn man ihm den Ball gegeben hat, er sich verletzt hat.
Sehr regelmäßig auf jeden Fall. Also was
und
mich
deswegen... Es stimmt einfach nicht.
Ja.
Die Erzählung ist falsch.
Also ich finde... Grundsätzlich natürlich so auf dem Papier riesengroßes Match aufgrund der Geschichte, aber ich bin da bei euch, ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Auch, dass man jetzt diesen Chairshot-Moment damals, den Bruch von Shields durch Seth Rollins, dass man jetzt schon wieder versucht, irgendwie nachzuerzählen. So jeder Chairshot von Rollins gegen Reigns ist jetzt irgendwie so dieses, oh, wisst ihr noch, da ist er bei Shield, ne? Und umgekehrt natürlich auch, ah, hier, der will es ihm heimzahlen. Das ist mir zu faul. Ich finde es zu faul insgesamt. Also da kann man viel mehr erzählen, du kannst viel mehr Intensität reinbringen. Das hat teils ganz gut gepasst, wie ihr schon richtig gesagt habt. Ich fand auch die körperlichen Auseinandersetzungen nicht so verkehrt. Aber es ist gerade auch noch so 50-50. Und ich finde, da hätte man mehr Härte auch reinbringen können, weil bis jetzt finde ich eigentlich alles relativ brav. So auf einem soliden Wrestling-Niveau. Also man ist ja noch keiner komplett über die Stränge geschlagen, auch betreffend die Fädenzeit und die Geschichte, die beide miteinander haben. Deswegen, also ich glaube, das wird ein sehr gutes Match und ich hoffe, dass die einfach an ihre früheren Matches anschließen können und dass die dann die Geschichte und das, was uns jetzt fehlt, in das Match packen können. Tatsächlich hat es mich gewundert, dass man nicht hier eine Stipulation draufgepackt hat und sagt, hier machen wir einen No-Holds-Barred draus oder irgendwas, dass die beiden ein bisschen freiere Hand haben, wenn das hier schon als finaler Shot quasi präsentiert wird. Hätte ich da ganz gern gesehen. Aber man kann natürlich auch immer noch lösen, indem man sagt, ja, der Ref, der lässt viel durchgehen oder der Ref geht down oder wie auch immer. Gibt es natürlich genug Möglichkeiten. Aber ja, auf dem Papier finde ich das ein sehr, sehr gutes Match und kann das Ding auch hier entsprechend beenden. Die Frage ist eben, was kommt danach? Das werden wir dann sehen. Kai, was kommt danach?
Also ich gehe hier schon davon aus, dass Roman Reigns das Ding verteidigt, weil Roman der größte Star ist und Rollins dann halt irgendwie entsprechend an ihm scheitert. Ne? Also es ist ja auch nicht so, als hätte Roman Seth noch nie besiegt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mit diesem, ja, ich muss dich unbedingt besiegen. Und ich so, ja, du hast ja auch damals besiegt übrigens. Ne? Also immer so. Abseits davon, okay, von mir aus, du hast das Triple Threat Match verloren, aber das war ja auch nochmal eine ganz andere Konstellation. Von daher, und auch hier die Frage, so, du hast ja trotzdem auch schon Sachen ausgeschöpft. Kommt jetzt Rollins wieder mit der Shield-Weste raus und sagt übrigens, guck mal, ich bin es.
Ja.
Also, vielleicht kommt Roman in der Shield-Weste raus und sagt, guck mal, ich bin es. Ich bin euer Big Dog. Bitte nicht. ja, also, wie gesagt, das ist von den Namen her ein absolut würdiges Main Event, ne? Und das wird groß sicherlich, da wird auch ein dramatisches Match mit entsprechenden Nearfalls. Ich finde nur, hier hätte halt deutlich mehr drin gesteckt, dass da viel, viel mehr Feuer in dieser Fehde ist. Und das finde ich so ein bisschen enttäuschend.
Ja, ja, ja. Wir brauchen aber noch einen Tipp, Saladin. Was tippst du?
Also ich tippe auf Roman Reigns nach Eingriff dieser zwei Basketballspieler.
Okay.
Einer davon wird Roman Reigns helfen und dann danach kriegen wir ein Tag Team Match mit den jeweiligen Basketballspielern.
Bitte nicht.
Wer schlimmste auf der Welt.
Das traue ich dir, also wenn ich so die WWE Storytelling Logik sehe, kann ich das schon sehen. Noch ist ja Offseason, die NBA hat noch nicht angefangen. Könnte man schon machen.
Ja, nee, sollte man nicht machen.
Es geht viral, Jungs.
Ja, ja, aber ich glaube dieser.
Ihr müsst schon so denken wie die WWE.
Ich glaube aber auch, dass diese Geschichte mit der NBA und den New York Knicks, dass das erstmal abgeschlossen ist an der Stelle. Deswegen halte ich das eher für einen zynischen Kommentar deinerseits zur Firmenpolitik von WWE. Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird ein One-on-One werden. Natürlich, dass da Eingriffe stattfinden können, möglich. Aber haben wir zuletzt auch oft getippt, dass es so Eingriffe gibt und sehr oft sind dann gerade bei den PLEs keine Eingriffe integriert worden. Kai,
no chance
Tipps?
In hell, sage ich nur.
Oh, Vince McMahon greift ein?
Nein.
Kai, du tippst auch auf den Herrn Reigns?
Ja.
Ich auch, weil der muss noch ein bisschen, der macht so kurze Runs, macht der nicht, weißt du? Der unter einem Jahr macht er es nicht.
Also, man könnte schon, dass Seth Rollins bis zur Series hält und dann wieder Titelwechsel. Einer von den beiden wird ja bei der WrestleMania der Champion sein, aber ich glaube halt auch, dass Roman 4 Monate ist ein Tick zu kurz. Und wenn man jetzt Series sieht, Bloodline, 5 Leute, der Turn bei Night One, dann macht das ja Sinn, dass er als Champion reingeht.
Yes, we will see. Die Berichterstattung und die Reviews zum SummerSlam, die gibt's natürlich dann bei uns möglichst zeitnah am Sonntag und am Montag. Könnt ihr dann auf YouTube sehen, auf Spotify und so weiter und so fort. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, ne? Wenn ihr mehr haben möchtet, Patreon Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften und wenn ihr unterstützen möchtet, gerne natürlich auch einfach bei Spotify zum Beispiel eine Wertung da lassen. Auch das hilft uns. Also eine gute Wertung. da lassen, ganz wichtig. Das hilft uns natürlich da an der Stelle sehr, dass wir da noch ein bisschen besser gesehen werden und genauso auch bei allen anderen Kanälen gerne teilen und supporten und so weiter und so fort. Da freuen wir uns sehr drüber. Saladin ist dein Hype-Level ein bisschen höher als vorher, nachdem wir jetzt über alle Matches gesprochen haben.
Nicht wirklich, ne? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, weniger. Also vor allem Night 1 ist bei mir eher, also Night 2, Night 2 geht ja, aber Night 1 ist bei mir so ein bisschen eher, nachdem wir es besprochen haben, eher weiter runtergegangen. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Der SummerSlam ist immer ein spannender Event. Wir sind jetzt der dritte große Pay-Per-View. Das Jahr geht langsam zu Ende, nur noch die Series und dann sind wir schon wieder auf dem Rumble-Zug. Und ich freue mich, insgesamt freue ich mich drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Kein. Kriegen noch mal in die Bank, da kriegen wir natürlich auch noch, ne? Also als
ja.
Big 4,5 darf man auch nicht vergessen, wird auch noch mal ein bisschen durcheinander wirbeln. Ich habe auf jeden Fall Bock auf die Reviews, ne? Dazu sagen, komm mal, Chelsea Green hat gewonnen, ich habe es ja gesagt. Charlotte Flair, tschüss, aus der Traum. Da habe ich Bock drauf. Ich würde es jetzt auch mittlerweile, weil jetzt, wo ich weiß, wie sehr Saladin Baron Corbin hasst, fände ich es auch mittlerweile einfach witzig, wenn Baron Corbin gewinnen würde. Einfach, weil ich die Welt brennen sehen will. Aber ansonsten, also, ich hab Bock. Also, gucken, wie gesagt, der Vorteil ist jetzt ja dadurch, dass ich sage, mich haben gewisse Fäden enttäuscht. Das muss ja nicht bedeuten, dass mich die Matches davon enttäuschen, weil die Matches, namentlich die zwei Main-Events, ist ja trotzdem sehr, sehr groß.
Ja. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig hypen da draußen und ihr habt hier ein bisschen Spaß dran gehabt. Also ich freue mich auf den SummerSlam, ich freue mich auch mit euch drüber zu quatschen und bin auf die Reaktionen gespannt, weil natürlich sind bei so Events wie dem SummerSlam, wie WrestleMania, dem Rumble oder auch der Series noch am wenigsten von den genannten, aber da ist natürlich mehr Augen drauf und entsprechend bin ich da auch neugierig drauf, was uns da WWE präsentiert. Und deswegen mache ich jetzt hier erstmal den Deckel drauf, verweise noch auf das Magazin, was wir auch noch die Woche haben werden und dann eben auf die Reviews. Ich sag bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.